Hallo Gunther, guten Morgen.
Hallo
Und
Andrea.
willkommen zum ersten Mal in meinem kleinen Podcast hier, dem Mindchange Podcast. Für die paar, die dich noch nicht kennen, magst du erstmal so ein paar kleine Worte zu dir, sag mal, loslassen?
Ja, aber gerne. Ja, zu meiner letzten Tätigkeit, wo ich halt 34 Jahre gewesen bin, das Phoenix Contact, ein Unternehmen der Elektrotechnik, weltweiter Marktführer in Verbindungstechnik, elektronischer, elektrotechnischer Verbindungstechnik, ein B2B-Business, also leider dem normalen Konsumenten nicht bekannt, bis auf eine Sache, das sind Schnellladestationen für Elektroautos. Da steht meistens Phoenix Contact drauf, da haben wir fast eine Monopolstellung weltweit, da ist das Unternehmen da recht bekannt. Ja, dort bin ich in der Geschäftsführung tätig gewesen in den letzten Jahrzehnten, für die Themen zuständig gewesen, Human Relations, IT und ein Teil der Technik des Unternehmens. Das waren meine Schwerpunkte und halt eine wesentliche Vision, die ich gesetzt habe, war, wir wollten einer der besten Arbeitgeber Deutschlands werden. Diese Vision hatte ich schon 1995 gesetzt. Warum? Damals wusste man schon, dass halt die Demografie, über die heute permanent gesprochen wird, auf uns zukommt. Und ich habe gesagt, wir sind ein vollkommen unbekanntes Unternehmen. B2B, ich sagte es, dann noch in Regionen, nicht in München, Berlin, Hamburg, sondern Blomberg, das Ostwestfalen, also sehr ländliche Region. Wir müssen einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber bekommen, damit wir auch genügend Bewerber bekommen. Ja, ich habe mit dieser Vision gestartet und die entsprechend auch umgesetzt. Und heute kriegen wir 18.000 Bewerbungen pro Jahr. Und damit können wir alle Jobs erfüllen. Phoenix Contact ist mehrfach bester Arbeitgeber Deutschlands geworden. Ja, das war meine Tätigkeit. Ich bin Professor an der Hochschule, an der hiesigen Hochschule auch gewesen und wo ich auch Vorlesungen gemacht habe, war in St. Gallen. Also ich arbeite halt wissenschaftlich und im Top-Management durch die Erfahrung, ein Mix daraus, was heute, finde ich, sehr selten ist. Und ich meine, es sollte noch häufiger werden, dass die Leute im Top-Management sind, auch wissenschaftlich sich um die Themen bemühen. Davor war ich 5 Jahre bei Thyssen. Davor war ich 5 Jahre in einer Unternehmensberatung in Bochum, wo ich auch eins studiert hatte. Das ist so mein Lebensweg.
Und du hast ja auch Phoenix Contact von wenigen hundert auf, ich glaube, mittlerweile über 15.000 oder 18.000 Mitarbeiter weltweit. Mit
24.000 sogar. Und
oh,
als ich angefangen hatte, hatten wir 2.000.
wow.
Und
Okay.
jetzt 24.000.
Ja, da hing ich ja nur wenig
Ja.
daneben. Aber das macht dich halt eben zu einem Erfahr also meiner Meinung nach zu einem Menschen mit einem klaren Leitbild, mit einer klaren Vision. Und davon können wir alle, glaube ich, im Moment ganz, ganz viel gebrauchen. Wovon wir auch jede Menge gebrauchen können, ist so ein Stück weit politische Rahmenbedingungen, die jetzt gesetzt werden, die jetzt ja einfach auch Klarheit der hinter brauchten. Und Klarheit braucht auch die Wirtschaft. Und unter diesem Aspekt, was hältst du denn davon, wie sich Friedrich Merz so mit seiner ersten Regierungserklärung und seiner Ausgestaltung der ganzen Thematik stellt? Was glaubst du, was für Impulse können da kommen?
Also ich gehe fest davon aus, dass die Wirtschaft angestoßen wird. Wir haben halt 1,5 Billionen Euro jetzt frei. Wir wissen halt 500 Milliarden für die Wirtschaft, die 1 Billion für das Militär. Wir werden mit Sicherheit dadurch einen Schub bekommen in der Wirtschaft. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen ist das auch der richtige Weg, der gewählt worden ist. Und der muss jetzt natürlich noch intensiv umgesetzt werden. Also das eine ist die Weichenstellung, aber das andere ist, der Zug muss auch am Ziel ankommen. Das braucht noch ein bisschen Zeit und da hoffe ich, dass er mit seinem Team auch erfolgreich ist, weil ich sage mal, in unserer Demokratie ist das aus meiner Sicht eine der letzten Chancen. Wenn das nicht gelingt, wird die AfD bei der nächsten Wahl ziemlich weit oben sein und dann werden wir nicht mehr diese Demokratie erleben, die wir heute haben.
Das stimmt. Und er hat jetzt im Moment auch natürlich eine ultra-transformative Zeit auf seiner Seite. Ich hatte jetzt neulich gelesen, eine Deloitte-Studie, letzte Woche ist die erschienen, sagt also das Ende vieler Juniorrollen in den Unternehmen voraus durch die Übernahme von KI. Das heißt, unsere Arbeit wird auf jeden Fall integrativer werden, weil wir wieder mehr am Menschen zusammenarbeiten werden in den Teams. Denn alles das, was sozusagen repetitiv ist und was irgendwo mit Aufgaben zu tun hat, die aus dem Bereich der, sag ich mal, der Berechnung kommen, die werden wahrscheinlich ausgelagert werden, früher oder später, in irgendeine Form von Algorithmus. Heißt, dem Menschen obliegt es wieder mehr, am Menschen zu arbeiten, oder?
Das ist meine feste Überzeugung. Das wird KI ergeben und Standardarbeiten, die wir heute noch als Mensch machen, die vielleicht uns auch nicht so ganz begeistern, die werden durch KI ersetzt. Und es gibt ja viele Menschen, die Angst vor KI haben. Wir brauchen aber KI unbedingt, aufgrund auch der Demografie. Wir werden weniger Menschen. Wer ersetzt das? Diese Generation Z, die jetzt nachrückt zu den Babyboomern, die wird die Babyboomer nicht ersetzen können. Das wird gar nicht sein. Deswegen brauchen wir KI in Angestelltenbereichen und Automatisierung, sprich Digitalisierung in Produktion. Und dort werden wir zu wenig Leute haben. Also, wir müssen einmal durch Unternehmenskultur, was immer mein Thema war, einen guten Beruf als Arbeitgeber gewinnen, damit wir gute Leute bekommen. Aber das allein wird nicht reichen, um der Demografie Herr zu werden. Wir brauchen KI und die Digitalisierung auch oder Automatisierung in der Produktion. Deswegen, KI ist sehr wichtig, zielt aber schwerpunktmäßig natürlich mehr in Angestelltenbereichen, Entwicklung, Marketing etc. Eine Produktionsmaschine kann auch mit KI leben, aber dort findet Automatisierung und Digitalisierung hauptsächlich statt. Und daher brauchen wir die Digitalisierung übrigens, die zähle ich als Hauptthema. Dazu gehört dann darunter KI, wie auch die Digitalisierung von Industriemaschinen und so weiter. Wir brauchen das unbedingt, um genügend Produktionskraft haben zu können, um unseren Wirtschaftsstandort und unseren Sozialstand auch weiterhin so erfolgreich halten zu können.
Ja, je nach Studie, das sind immer so ein paar Prozent Abschied, hängen zwischen 60% und 70% der deutschen Wirtschaftsarbeitsplätze oder Arbeitsplätze überhaupt an der Produktion. Also das heißt im produzierenden Gewerbe genauso wie in der Industrie. Das unterschätzt man immer, wie stark diese Abhängigkeit doch eigentlich ist.
Ja, deswegen finde ich zum Beispiel auch dieses Thema, das in den letzten 5 Jahren war, Work-Life-Balance oder Homeoffice, zu einseitig, weil das betrifft nur Angestellte. Mhm. Deutschland ist aber ein Industriestandort. Und in der Industrie, ob bei VW oder Rheinmetall, gibt es Dreischichtsysteme. Mhm. Und eine Maschine, die eine Tonne wiegt, die können Sie nicht wie ein Notebook mit nach Hause nehmen und dann sagen, und diese Menschen werden zu wenig berücksichtigt bei den neuen Gestaltungen von Arbeitsplätzen. Das ist für mich ein Manko. Da setze ich mich auch intensiv dafür ein. Habe mehrere Artikel geschrieben, arbeite mit Great Place to Work da auch zusammen, die jetzt einen Fokus darauf setzen, dass nicht nur immer die Angestellten im Vordergrund sind. Mhm. Ja, die sind wichtig, aber genauso wichtig sind die Industriejobs. Wenn wir die nicht hätten, werden wir keine Industrienation bleiben.
Ja. Da ist aber im Prinzip im Moment so, die LinkedIn-Bubble schwirrt da um sich selbst herum. Ja. Aber so, was mich jetzt interessiert, wie viel Möglichkeiten, wie viel Potenzial nach oben im Hinblick auf Automatisierung in der Produktion haben wir denn eigentlich überhaupt noch? Produktion in Deutschland ist super teuer. Das heißt, man versucht den Menschen ja jetzt schon, und auch in den vergangenen 20, 30 Jahren war Automatisierung hier am Standort überhaupt ein riesiges Thema. Da frage ich mich, als ein Stück weit von draußen schauender, sind da überhaupt noch riesige Potenziale zur Automatisierung? Ich glaube fast nein.
Also ich glaube schon. Ich glaube nämlich an die Technik, nehmen wir mal eins. Man hatte eins gesagt, bevor die erste Lokomotive erfunden worden ist, die Menschen würden über 25 Stundenkilometer gar nicht aushalten, würden sterben und so weiter. Das heißt, heute, ich habe gerade eine Asien-Studienreise gemacht, da bin ich in einem Zug gefahren, der hatte fast 500 Stundenkilometer. Ich lebe noch. Und ich fand das total toll. Ne? Aber was ich damit sage, Technik entwickelt sich immer weiter und wir Menschen kommen auch. Also, stellen wir uns doch mal die Fotografie nur mal vor. Über 100 Jahre war die so komplex und so schwierig. Heute hat man dieses Gerät und wo ich jetzt in Asien war, da läuft kaum noch jemand mit einer klassischen Kamera rum. Dieses macht 4K-Fotos. Das hätte man vor 10 Jahren gar nicht geglaubt, dass das möglich ist. Ich hatte auch damals eine normale Kamera, wie so viele, die man vor der Brust getragen hat. Das hat sich alles entwickelt und es wird noch weitere Entwicklungsschritte geben. Nehmen wir auch KI, daran hatte vor 3 Jahren noch keiner daran geglaubt. Da kam den ChatGPT auf, ne? Im Oktober, vor 3 Jahren. Heute ist das total überzeugend und ganz viele, Gemini und wie sie alle hießen, von Google, alles hat nachgezogen und das hatte man auch vor 3 Jahren gar nicht gedacht. Es wird weitere Entwicklung geben, deswegen Technik hat kein Ende aus meiner Sicht. Und auch jetzt zurück auf Automatisierung, hat kein Ende. Man kann Maschinen noch schneller machen zum Beispiel, noch präziser, dass Qualität da ist. Dann kann man die Effizienz nochmal steigern. Ging auch über den Wettbewerb. Deutschland ist natürlich am teuersten auf dem Markt, auch wenn wir uns schnell runterreden. Ich hatte ja jetzt eine Asien-Studienreise gehabt. In Shanghai habe ich hauptsächlich die Leute, die was drauf haben, Mercedes gesehen, BMW, Audi und Porsche Cayenne. Hm. Hier wird ja alles schlecht geredet, aber die Chinesen sehen uns nicht so schlecht. Wir kaufen diese Autos mit hohen Zöllen noch, weil das Qualitätsarbeit ist. Und deswegen müssen wir auch, wenn wir über Produktion nachdenken, nach wie vor das im Auge haben, dass wir ein Qualitätsprodukt sind. Wir werden nicht die Massen machen, aber ich sag mal, Qualitätsprodukte bringen den höchsten EBIT. Also Porsche hat ein EBIT von 16%, Kia von 3%. Kia gibt es mehr als Porsche, aber Porsche erwirtschaftet viel mehr. Erwirtschaftet viel, viel mehr. Und von daher sollte man nicht nur auf die Menge achten, sondern auf die Qualität. Und da ist Deutschland stark. Wir können nicht Masse machen, aber wir können hohe Qualität mit hohem Standard machen, der sehr begehrt ist auf der Welt. Wie auch unser Maschinenbau, der auch sehr begehrt ist.
Da habe ich auch ein passendes Beispiel tatsächlich neulich gelesen im Handelsblatt über einen Wagenhersteller, also nicht Wagen im Sinne von Autos, sondern Wagen im Sinne von Kilogramm und Gewichte. Ja. Die Wagen kennt eigentlich jeder, ja. Sind in den USA genauso wie hierzulande vertreten. Da ging es in dem Thema, ging es zwar um die Unwägbarkeit von Zöllen, weil das quasi gerade eben für viele Unternehmen auch ein großes Thema ist. Allerdings hat er gesagt, es gibt auch einzelne Wagenprodukte, die man gar nicht maschinell bauen kann, die eine hochpräzise Ausgestaltung brauchen, die immer noch hier in so einer Art Manufakturmodus produziert werden. Habe ich neulich auch was ganz Spannendes gelesen. China, also Asien insbesondere China, hat aber auch tatsächlich ein Demografieproblem, ein großes sogar. Deswegen ist da Automatisierung tatsächlich noch mehr ein Fokus, tatsächlich in diesem 5-Jahres-Plan drin stehend. Kinder sind dort tatsächlich Luxusprodukt oder Luxusgut. Das ist auch eine Nachwirkung noch von der Ein-Kind-Politik, die ja mittlerweile klammheimlich eben auch aufgegeben worden ist. Und du darfst sogar bis zu 3 Kinder haben, aber es ist trotzdem ultra teuer, dort ein Kind zu haben. Sodass ich mich gefragt habe, ich glaube, bis 20 oder ab 2027 hat da auch eine spürbare demografische Auswirkung. Ob eventuell das jetzt in den Unternehmen diskutiert wird, einen Teil der Produktion auf die Ebene wieder nach Europa mit zurückzuholen. Sicher andere, also Konsumgüter, klassische Konsumgüter werden in Asien bleiben, denke ich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Produkte wieder nach Europa zurückkehren. Solarprodukte, Wechselrichter, solche Geschichten. Was meinst du?
Das geschieht ja heute schon ganz stiekum. Ist genauso, wie du gesagt hast, dass eher einfache Produkte dort noch produziert werden. Aber auch wir Phoenix Contact produzieren dort. Aber wir müssen für den chinesischen Markt. Deswegen muss man dort bleiben, weil der chinesische Markt mit 1,3 Milliarden Menschen ist ja gewaltig. Deutschland 84 Millionen. Das ist ein gewaltiger Markt. Deswegen die meisten Unternehmen, wir haben auch einen riesen Standort, wir haben 22 Büros allein in ganz China, das ist ein riesen Land. Wir müssen dort produzieren für den dortigen Markt. Nicht nur als Billiganbieter, ist heute auch nicht mehr drin. Also wenn man, ich war jetzt auch wieder in Shanghai mehrere Tage, wenn man das sieht, die Leute verdienen mittlerweile das Gleiche wie hier. Also wenn man denkt, als Billiglohnland China zu nehmen, das war mal. Also die haben den gleichen Lebensstandard wie wir hier auf hohem Niveau und damit halt natürlich auch die Gehälter. Dort muss man produzieren, um dort vor Ort auf dem Markt zu verkaufen. Das gleiche gilt für Indien, auch ein Markt mit 1,3 Milliarden. Nicht als Billigland, Billigproduktionsfläche, sondern als Land und Abnehmer unserer Produkte. Und das ist heute im Fokus, deswegen muss man in Asien sein, weil es ein unheimlich wachsender Markt ist, auch von den Menschen her. Indien wird ja China überholen, auch die gehen ja auf 1,4 Milliarden, also noch ein größerer Markt. Deswegen muss man auch dort sein, um zu produzieren. Aber zu denken, billig zu produzieren, ist nicht mehr. China. Das war mal.
Das ist, bedeutet also im Prinzip für die Arbeitswelt hier hochqualitative Produkte nach wie vor. Ja. Fokussierung weg quasi, oder nein, andersrum, die Fokussierung auf die Wissensarbeiter, die im Moment stattfindet, ist natürlich thematisch eine tolle. Ja. Wir sollten unser Augenmerk durchaus auf produzierende Tätigkeiten innerhalb der Unternehmen widmen. Ja. Und das ist eigentlich ja an und für sich eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil wir haben 2030, glaube ich, rein rechnerisch zumindest hierzulande Vollbeschäftigung. Ja. Also wir haben eine Parität zwischen überhaupt verfügbaren Arbeitskräften und den Leuten, die theoretisch überhaupt arbeiten könnten. Das heißt, wenn Friedrich Merz jetzt gefordert hat, wir müssen mehr arbeiten, dann ist die Aussage zwar nicht falsch, aber sie kann nur in begrenztem Maße stimmen. Wir müssen anders arbeiten eigentlich. Wir brauchen auch in der Produktion zum Beispiel flexiblere Arbeitszeitmodelle, um das Thema attraktiver zu machen. Wir brauchen vielleicht auch wieder mehr Anreize, dass mehr Brutto vom Netto oder mehr Netto vom Brutto bleibt, so rum. Und was brauchen wir denn noch?
Aber ich will mal ansetzen hier mit diesem Thema mehr arbeiten etc. Ich hatte gerade so eine Studienreise halt in Asien gemacht und ich bin in China gewesen, ich bin in Südkorea gewesen, ich bin Taiwan gewesen, ich bin Japan gewesen. Da muss man sagen, diese Länder, die wachsen ja ungemein. Aber weißt du was? Die arbeiten mehr als wir hier. Ja. Die arbeiten. Und deswegen, ja, wenn wir größere Wertschöpfung machen wollen, müssen wir auch wieder mehr arbeiten. Also als Beispiel in China, wenn eine Straße gebaut wird oder ein Zug, Schienen für einen Zug, Samstag, Sonntag, es wird 7 Tage die Woche gearbeitet. So kommen die natürlich auch schneller voran. Und bei uns, wenn die Brücke jetzt restauriert werden soll und nur 4 Tage oder 5 bestenfalls gearbeitet werden, dann wird das ewig dauern. Ich bin der Meinung, wir müssen mehr arbeiten. Ja, das ist meine Überzeugung. Ich weiß, da lege ich mich an mit den Leuten, die sagen, Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche, am besten mit vollem Lohnausgleich. Wenn man, das ist schon Physik, wenn man in ein Aggregat wenig Energie reingibt, weniger Aufwand, kommt hinten auch weniger bei raus. Das ist Physik. Das heißt, wenn man weniger arbeitet, kommt auch weniger bei raus. Wenn ich höre 4-Tage-Woche und da soll man das Gleiche rausbringen wie in einer 5-Tage-Woche, nein, das geht nicht. Stellt man sich mal vor, Straßenbau. Die schaffen in 7 Tagen viel mehr. Wir in, nein, sag mal, 4,5 Tage. Ne? Das ist doch klar, deswegen, die sind 2,5 Tage schneller als wir und wachsen dadurch auch mehr. Ja, ich bin der Meinung, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, dann müssen wir mehr arbeiten. Und ich finde es leider sehr skurril, Deutschland hat die kürzesten Arbeitszeiten der Welt. Die kürzesten. Und höchsten Krankenstand, das wollen wir einmal erklären. Das hat jetzt nicht mit der, weil die kürzesten Arbeitszeiten einen krank machen. Das, es hat was mit unserer Arbeitseinstellung zu tun auch. Die leider so ist, wenn ich Zeitungen lese, auch bekannte Süddeutsche oder FAZ, und dann steht, wir müssen womöglich länger als 5 bis 67 knechten. Knechten steht da. Ich habe Arbeit immer als was Schlimmes angesehen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Aber als Knechten, schon ne, so eine negative, also ich knechte, wenn ich arbeite, das war Schreckliches. Ne? Und wir müssen eine positive Einstellung wieder auf der Arbeit übergewinnen, wie wir eigentlich in den wachsenden 70er, 80er, 90er Jahre gehabt haben. Da wuchs Deutschland, man weiß, aber nicht, weil wir weniger gearbeitet haben, sondern weil damals die Babyboomer ziemlich reingehauen haben. Deswegen sind wir so gewachsen. Und davon profitieren wir heute noch. Aber wenn wir theoretisch diese 4 Tage nur machen würden, wie einige wünschen, Gewerkschaften wünschen, tut mir leid, dann bricht auch irgendwann unser Sozialstaat zusammen. Ich will nur mal vergegenwärtigen, die Lohnsteuer ist innerhalb unseres Steuereinkommens, wir nehmen ja ungefähr knapp 1 Billion Steuern pro Jahr ein, Deutschland, mit der höchste Posten. Wenn 20% statt 5 Tage, 4 Tage, davon fehlen, dann haben wir ein wirtschaftliches Problem, das gewaltig ist. Weil wir wissen, Lohnkosten werden vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer gezahlt. Wenn 4 Tage nur noch gearbeitet wird, fehlen 20% der Lohnsteuer, die 380 Milliarden ausmacht. Also dann ist die 70 Millionen, die damals gefehlt haben bei der alten Regierung, harmlos, weil die fehlen pro Jahr dann immer. Und das war 70 Millionen für die Legislaturperiode. Das muss man sich mal auch vergegenwärtigen. Das sind schon Herausforderungen, die sind gewaltig. Deswegen bin ich der Meinung, ja, Deutschland, auch aufgrund schon der Demografie, weniger Menschen, wir können dann weniger leisten, wir müssen auch etwas mehr tun. Und ich muss auch sagen, ich gehe auf die 70 zu, ich werde in 2 Monaten 70 und arbeite heute immer noch. Ich habe Spaß daran. Ich bin in Beiräten, Aufsichtsräten und ich habe Freude daran. Ich fühle mich doch fit. Ich kann das nicht jedem zumuten, dem Dachdecker, der also mit 70 möchte nicht oben aufs Dach gehen. Also nicht für jeden Job gilt das. Aber für die Brainworker und auch für einige Handwerker, mein Schwiegervater ist Handwerker, der bastelt gerne noch mit Holz und so. Der ist doch fit. Der wird bald 90 im Januar nächsten Jahr. Der ist fit. Das heißt, die heutige Generation durch die medizinische Versorgung, durch die Lebensmittel, die besser und qualitativ hochwertiger sind, leben wir länger, sind wir auch fitter. Warum sollen wir das nicht auch in der Arbeit machen, um der Demografie Herr zu werden, weniger Menschen?
Das könnte man also lösen mit einer Form von Individualisierung der jeweils persönlichen Rente, sage ich jetzt mal.
Genau das. Wenn einer länger arbeiten will, soll er doch. Wenn nicht, braucht er nicht. Keiner soll gezwungen werden, aber man soll das öffnen. Das wird ja jetzt zum Teil auch gemacht von der hiesigen Regierung, die sagt, wenn ein Rentner was hinzuverdient, dann muss das nicht recht steuerlich so hart angerechnet werden, damit es sich für ihn auch noch etwas lohnt. Das ist ein richtiger Weg. Aber ich verfolge dann eher die skandinavischen Modelle, wo es ja so gibt, dass einer, wenn er sagt, ich will bis 68 arbeiten, okay, kein Problem, kann auch in einer Firma bis 68 arbeiten. Und Zwangsverrennt in Deutschland.
Ja, das stimmt. Also da Flexibilisierung wird durch die Bank. Da können wir ja auch gerne mal nochmal ein anderes Thema oder irgendwann ein anderes Mal drüber sprechen.
Ja.
Eine wunderbare Sache sein, eine sehr wichtige Sache sein. Jetzt gab es ja mit Beginn April 24 ein Experiment, wo 200 Unternehmen daran teilgenommen haben. Die haben die 4-Tage-Woche einmal durchgetestet. Da hatte ich von einer Dachdeckerei gelesen, ich glaube, die heißen Schreinerei eigentlich. Die haben dieses 4-Tage-Woche-Experiment durchgemacht, bei denen ist tatsächlich der Krankenstand gesunken. Das heißt aber ja auch nicht, dass alle 4 Tage da schieben, sondern man kann das ja in Teams auch verteilen. Die einen von montags bis donnerstags, die anderen von dienstags bis freitags, so dass die Schreinerei 5 Tage die Woche Wertschöpfung machen konnte. Für die war das optimal. Ich habe auch im gleichen Atemzug von der Klinik gelesen gehabt, selber Artikel. Die haben durch diese Einführung ihrer 4-Tage-Woche auf ihrer Intensivbetreuungsstation tatsächlich wieder mehr Festangestellte hinbekommen, weil es wieder attraktiver war, diese 4-Tage-Woche da zu nehmen, weil im Endeffekt war es die gleiche Stundenanzahl wie vorher. Du hattest nur garantiert einen Ruhetag mehr und der hat viel bedeutet. Also kommen wir quasi auf das Thema der Flexibilisierung raus. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich in diesem Kontext von der Wochenarbeitszeit halten soll, die da eingeführt wird, dass du quasi gar nicht mehr diese Ruhephasen dazwischen hast, zwischen den einzelnen Schichten, weil ich mir vorstellen kann, dass das Klinikwesen, Gesundheitswesen, da das erste ist, was da negativ von profitieren wird, in meinen Augen negativ, weil es die Arbeitsbelastung auf den einzelnen Menschen runterbricht. Hoffe aber, dass, wie du sagst, das ganze Thema, wenn man es ein bisschen flexibler angeht und nicht so dogmatisch, dass es dann hilft, wieder mehr Menschen in die Arbeit zu kriegen. Das ist nämlich meine Meinung. Wir brauchen eine das Wort ist hier ein bisschen verkehrt, aber eine inklusivere Arbeitswelt, eine Arbeitswelt, die es mehr Menschen möglich macht, daran teilzuhaben. Das heißt, wir brauchen aber auch mehr Kinderbetreuung, wir brauchen mehr Altenbetreuung, damit wir mehr Menschen überhaupt wieder für die Arbeitswelt gewinnen können. Ich habe heute Morgen noch gelesen, ich glaube, wir haben, da gab es ja diese Schlagzeile, auch Griechenland arbeitet mehr als wir. Die haben aber, glaube ich, 40% derer, die arbeiten können, sind da tatsächlich in Arbeitsverhältnis. Hier sind es 60-70%. Das heißt also, wir müssen uns mehr anstrengen auf allen Ebenen, damit Arbeit wieder produktiver, attraktiver wird.
Also Folgendes ist, deswegen man muss das 4-Tage-Modell, was von einprogrammiert wird, eigentlich vorher genauer definieren. Wenn es so ist, dass die gleiche Stundenzahl, die in 5 Tagen war, auf 4 Tage ist, dann ist es ja okay, dann ist es ja auch kein Verlust an Arbeitseinsatz. Mhm. Und das wird in den meisten Bereichen so gemacht. Nur hier warten wir mal ab, wie der Krankenstand sich nach einer Zeit entwickelt. Alles, was neu ist, finden die Leute toll, weil die Komprimierung der Arbeit, also vorher hatte man 8 Stunden gearbeitet, jetzt arbeitet man 9 Stunden oder 9,5 Stunden am Tag. Wollen wir mal sehen, wie in 2 Jahren in diesem Unternehmen der Krankenstand ist. Weil das ist eine Komprimierung der Arbeit. Ne? Man arbeitet pro Tag länger. Das müssen wir erstmal abwarten, weil alles, was neu ist, das kennen wir, die Kurve, steigt an die Effizienz, weil das alle toll finden, und dann fällt es runter. Und dann müssen wir sehen, wie tief es fällt. Das werden sicherlich in 2 Jahren auch wissenschaftliche Analysen geben. Also hier sage ich mal, wenn das so ist, dass die gleiche Arbeitszeit ist, meinetwegen, kann es so sein. Nur ich fühle das dann, wenn vorher schon war, 8 Stunden ist für mich Stress, und jetzt 10 Stunden soll dann weniger Stress sein, klingt von der Logik etwas schwierig.
Ja. Dieses Unternehmen hatte es schon untersucht und hatte tatsächlich den Krankenstand ging runter, weil der Stressfaktor weniger war.
Naja.
Ein Tag hatte tatsächlich Auswirkungen. Das ist mit Sicherheit nicht bei allen Unternehmen so. Naja. Beim Pflege- und Gesundheitswesen kann ich es mir super vorstellen, weil da ist das Stresslevel extrem hoch. In den Tagen, wo du arbeitest, muss man einfach sehen. Lieber.
Du selbstbestimmt arbeiten. Da wird ein Patient sofort eingeliefert und musst du sofort machen. Auch ein Dachdecker und ein Schreiner kann sagen, ich mache jetzt mal eine Pause eben zwischendurch. Aber wenn so ein Notfall ins Krankenhaus kommt, dann kann die Krankenschwester Arzt nicht sagen, jetzt mache ich mal eine Pause. Ich muss sofort ran. Also überall, wo fremdbestimmte Arbeit ist, da ist der Stressfaktor einfach höher, als wenn man die Zeit sich selber auch einteilen kann.
Mhm. Lieber Gunther, ich danke dir ganz herzlich für die erste Folge. Ich glaube, da kommt noch was. Ich glaube, wir haben da noch Gesprächspotenzial.